Den für Sonntag? Den hätte ich auch zu wissen. Genau. Ja, ihr seid ja in dieser Reihe über die Offenbarungsgemeinden. Und, bitte? Nicht? Doch, doch. Alles klar, der wusste es doch. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Bild von einem Städtetrip. Weil ihr wart jetzt, danke dir. Ihr wart ja jetzt so die letzten Wochen unterwegs und ich hatte so ein bisschen so das Bild von so einem Städtetrip. Manchmal ist das ja so, ja, man steigt so ein und ja, hat so seinen Rucksack dabei und guckt sich so einzelne Sachen an und denkt so, ah, okay, heute bin ich mal hier, heute bin ich mal da. Und man ist so Gast irgendwie. Ne? Ich bin ja heute auch Gast hier, ist total schön, auch mal in einer anderen Gemeinde zu sein. Aber manchmal hat man so den Eindruck so, oder man kann schnell das Gefühl bekommen, ich bin so von außen. Ne? So, ah, ich gucke mir das heute hier mal an und dann gucken wir mal. Meine Hoffnung und meine Idee und meine Überzeugung ist auch, egal wann immer wir die Bibel aufmachen, dann möchte Gott ja uns etwas sagen. Es geht ja nicht darum, dass ich dann sage, ah, okay, jetzt habe ich was Geschichtliches gelernt oder hier geht es jetzt irgendwie um irgendwas, was damals irgendwann mal passiert ist, sondern Gottes Wort ist ja lebendig. Es ist, und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es geht darum, dass ich angesprochen werde und ja, so möchte ich euch heute herausfordern oder auch mich, dass wir darüber nachdenken, ja, was möchte denn Gott uns sagen? Euch als Gemeinde hier in Issum und mir als Volker, aber auch jedem Einzelnen persönlich. Und genau, nehmt mal dieses Bild vom Städtetrip. Und wir sind 95 nach Christus, wir sind unterwegs in den ganzen Gemeinden und der Apostel Johannes hat in Patmos einen Brief verfasst. Jesus war ihm erschienen und dort hat er ihm gesagt, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die 7 Gemeinden. Nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und diesen Brief haben wir. Das ist die Offenbarung. Und das ist das letzte Buch der Bibel. Und hier erfahren wir ganz Wichtiges. Das Erste, was wir erfahren, ist, Jesus kennt seine Gemeinde. Jesus kennt jede einzelne Ortsgemeinde und Jesus kümmert sich um sie. Jesus weiß, wie es in jeder Gemeinde aussieht. Er weiß, wie es den Leuten geht und er möchte mit ihnen reden. Er weiß, was gut läuft und er weiß auch, was schlecht läuft. Er weiß, wen er loben muss und er weiß auch, wo er mal sagen muss, hey, das geht hier gerade total in die falsche Richtung. Und das ist für mich ganz ermutigend auch und schön zu wissen, dass Jesus jede einzelne Gemeinde kennt. Er kennt euch hier in Issum, er kennt ja, meine Gemeinde in Viersen, er weiß, was gut läuft, er weiß, was schlecht läuft, er kennt jeden Einzelnen und genauso wie er das damals, 95 nach Christus, wusste, weiß er das auch heute. Und man muss ihm nichts erzählen, so von wegen, Herr Jesus, übrigens, hey, in meiner Gemeinde muss ich dir mal erzählen, was da wieder los war. Jesus weiß das alles. Und er möchte zu uns reden. Ihr habt schon ein paar Gemeinden euch angeschaut, so im Bild zu bleiben mit dem Bus, wart ihr schon unterwegs, ihr wart schon losgefahren, seid so an der Küste entlang gefahren, heute in der heutigen Türkei und ihr wart schon in Ephesus und in Smyrna und in Pergamon und in Thyatira, habt ihr auch schon angeschaut. Und heute geht es nach Sardes. Ihr seht das so ein bisschen auf der Karte, das ist so, ja, das ist so die Karte. Heute, die heutige Türkei. Über Ephesus gab es ganz viel Positives zu reden. Da gab es große Probleme aber auch. Jesus hatte große Probleme angesprochen. Diese Gemeinde hatte die erste Liebe verloren. Da ging es darum, dass ja, Jesus gesagt hat, hey, ihr habt wirklich positive Sachen bei euch, aber euer Herz ist nicht mehr da, wo es sein sollte. Bei Smyrna, da hören wir gar nichts von Kritik. Da hat Jesus nur Lob. Das ist total schön und das ist natürlich die Hoffnung, glaube ich, von uns allen, dass wenn Jesus was über uns sagt, dass der nur Positives zu sagen hat und das ist natürlich der Traum. Und spannend ist auch, bei Smyrna, von außen sah die Gemeinde nicht so doll aus. Von außen sah die nicht so cool aus, aber von innen war die wunderbar. Und das sieht Jesus. Und das ist ganz spannend. Danach schrieb Jesus noch, also gab es noch diesen Brief an die Gemeinde in Pergamon und Thyatira. In den Gemeinden gab es viele Probleme. Aber jetzt sind wir in Sardes. Und um die beiden Gemeinden vorher so, um Pergamon und Thyatira mal kurz zusammenzufassen und auch Sardes, das war so schlimm, schlimmer und jetzt kommt Sardes und das am schlimmsten. Also von daher, wir sind hier jetzt gerade in so einer Reihe, wo es jetzt nicht so doll ist, weil Jesus sagt über die Gemeinde in Sardes, du bist tot. Also, ich finde, Tod ist so, ist ziemlich abschließend. Ne? Das ist jetzt nicht, oh, du liegst im Sterben oder du bist ziemlich krank. Nee, du bist tot. Weil Tod ist ja, also wenn Jesus sagt, du bist tot, dann ist das schon ziemlich hart. Also ich finde, das ist so die krasseste, der krasseste Ausdruck, den man ja so haben kann. Bei Tod gibt es keine Steigerung mehr. Ne? Tod töte am tötesten. Ist nicht, ne? Entweder lebst du oder du bist tot. Und Jesus sagt der Gemeinde, du bist tot. Und ja. Und so sind wir da jetzt. Genau. In Smyrna, wo die Christen verfolgt wurden wegen ihres Glaubens, hat Jesus Lob und Ermutigung. In Sardes, da gibt es so gar keinen Lob, so richtig. Und da sind wir heute. Ist vielleicht jetzt ein harter Anfang, aber genau, da schreibt halt Jesus in Kapitel 3, also schreibt Johannes in Kapitel 3, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Sardes, das ist die Botschaft dessen, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat, in seiner Hand hält. Also wir steigen jetzt aus unserem Bus aus, wir kommen nach Sardes und der Gemeindeleiter holt die ganze Gemeinde zusammen und sagt so, ja, schön, dass ihr jetzt auch da seid, ich habe einen Brief bekommen von Johannes, der ist von Jesus direkt zitiert worden und ich möchte euch den jetzt heute mal vorlesen. Und denkst du so, oh, okay. Und ja, Jesus stellt sich vor, er sagt, ja, schreibe ihm. Und das ist der, der ja, alle Sterne in der Hand hält. Mit anderen Worten, das ist der alle Macht hat. Der alles in seiner Hand hält, der alle Gemeinden in der Hand hält und der alle Kraft hat. Und dann heißt es weiter, ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein, aber du bist tot. Ja, wie gesagt, was Schlimmeres kann man ja kaum noch sagen. Und das ist natürlich auch hart. Jesus sagt, ihr habt den Ruf, lebendig zu sein. Also es scheint so, als wäre hier richtig was los, als wäre es ganz toll. Aber leider bist du tot. Du bist bekannt dafür, eine lebendige Gemeinde zu sein. Mit anderen Worten, das war eine hippe Gemeinde. Das war eine Gemeinde, in der richtig was los war. Da gab es ganz tolle Gottesdienste wahrscheinlich. Da gab es Lobpreis, spitzenmäßigste Predigten. Und das war die Gemeinde, wo die Pastoren angerufen haben und gesagt haben, hey, wie macht ihr das denn, dass ihr so toll seid? Ne, müsst ihr euch vorstellen, alles lief total cool. Die hatten super Licht. Der Pastor war total super gestylt, hatte volles Haar. war der Knaller. Und alle waren total, boah, das ist so cool, wenn ich mir die Gemeinde so von außen ansehe. Wahnsinn, Wahnsinn. Bestimmt einen coolen Instagram-Auftritt, eine Predigt, 10.000 Klicks, ne, zack, eine Sekunde. Aber Jesus hat das Urteil, siehst von außen gut aus, aber du bist tot. Und das ist natürlich echt hart. Jesus schreibt dann, also Johannes schreibt dann im Auftrag von Jesus, ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein, aber du bist tot. Wach auf, stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können in meines Gottes Augen nicht bestehen. Denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über dich kommen. Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es wert. Das ist natürlich ein guter Punkt. Es gibt noch ein paar Leute in der Gemeinde, die offensichtlich noch an Jesus festhalten, die nicht tot sind. Und dann schreibt Jesus weiter, wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dieser letzte Satz, den finde ich extrem wichtig. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist einfach, also auch gerade in diesem Bild von dem Bus, ist so, ja, ich komme da hin und ich höre das und ich gucke mir diese Gemeinde an und denke mir, ah ja, dann lief es ja jetzt schon ziemlich schlecht. Und es gibt auch Leute, die kenne ich, ich war schon mal in so einer Gemeinde, die sah von außen ganz toll aus, aber die Leute waren echt doof. Also die waren echt ziemlich oberflächlich und das hat alles nicht so geklappt. Und ich kenne auch Leute, für die diese Botschaft bestimmt gut wäre. Es ist nicht das Ziel, dass euch jetzt Leute einfallen oder Gemeinden in den Kopf kommen, wo ihr sagt, so, ah ja, die sollten jetzt mal die Predigt hören. Oder die sollten mal den Text lesen. Die müssen das mal hören. Mir geht's ja ganz gut, ich bin ja da nicht gemeint. Das Ziel ist, Jesus sagt hier am Ende, wer bereit ist zu hören, der höre. Mit anderen Worten, diese Botschaft ist nicht nur für die Gemeinde in Sardes, diese Gemeinde ist für uns heute und wir alle müssen uns fragen, hey, wo bin ich denn da, wo kann ich denn da wiedergefunden werden? Und da wirklich auch Gottes Geist, Gottes Heiligen Geist zu bitten, bitte sprich zu mir hier und ja, zeig mir, wo ich mich da wiederfinde. Wo Jesus zu mir spricht, wo ich angesprochen bin. Und genau, eben dieses, Herr, bitte schenk mir da Ohren. Also lass mich bitte zuhören auf das, was du sagst. Und das wär mein Gebet, dass wir ja, zusammen da einfach hineingehen in diesen Text und daraus ein Gebet herausholen. Dass wir ein kurzes Gebet einfach haben mit so 5 Punkten, die ich heute aus diesem Text mit euch herausarbeiten will, wo es einfach darum geht, Herr, zeig mir bitte die Bereiche in meinem Leben, wo, ja, wo ich hier vielleicht auch Probleme habe, wo ich da lernen kann und wo du mich ansprichst. Und dass wir sprechen können immer und immer wieder, das wird nicht alt, das geht nicht kaputt. Das erste ist, hey, wo stehe ich heute? Jesus spricht diese Gemeinde an und er sagt, hey, von außen siehst du gut aus, aber innerlich bist du tot. Und für mich ist da so, Herr, zeig mir bitte, wo stehe ich denn? Wo stehe ich denn in meinem Inneren? Jesus kennt mich. Nur manchmal verschließe ich die Augen davor. Es gibt eine erstaunliche Parallele zur Stadt Sardes und zu dieser Gemeinde in Sardes. Die Stadt war im 6. Jahrhundert vor Christus eine der reichsten Gemeinden, also der reichsten Städte überhaupt. Ihr kennt auch einen der Könige, der da mal regiert hat, bin ich mir fast sicher. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, ne? Bin ich Krösus? Ne? Krösus war König in Sardes, weil er herrschte über die Provinz Lydien und Sardes war die Hauptstadt und der war ewig reich. Und er hat die Stadt total ausgebaut und da gab es Theater und Säulen und Tempel und die ganze Stadt, die blinkte und blitzte. Also im 6. Jahrhundert war das die Stadt, wo du hin wolltest. Und die sah richtig cool aus. Und so hat diese Stadt einen richtig guten Ruf bekommen. Wir sind aber jetzt im Jahr 95 nach Christus. Das Königreich Lydien gab es schon gar nicht mehr. Jetzt waren die Römer da. Und also es ist schon lange Zeit ins Land gegangen. Und ihr kennt das vielleicht bei eurem Haus oder ja bei irgendwelchen Gebäuden. Wenn ihr die nicht mehr pflegt, dann sehen die irgendwann ziemlich usselig aus. Und so ungefähr war Sardes. Die hatte so noch den Ruf, da ist total schön. Und wenn du da hingekommen bist, dachtest du dir, naja, hätte man einen Anstrich verdient hier. Ne? So ist ja ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ja, so in der Art ist eben auch die Gemeinde. Also die Gemeinde hat sich da so ein bisschen angeglichen. Von außen ein total guter Ruf, aber wenn du dann da bist, merkst du, ja, vielleicht fehlt hier doch ein bisschen was. Und Jesus sieht ins Innere und er sagt, hey, also da fehlt nicht nur was, da ist gar nichts mehr. Und da ist für mich so die Frage, ja, wo stehe ich eigentlich in meiner Beziehung zu Jesus? Wie geht's mir eigentlich? Sehe ich nach außen ganz toll aus und sagen die Leute, oh, das ist ja super bei dir, aber eigentlich ist da gar kein Leben mehr. Wo stehe ich da? Wo stehe ich da in meinem Leben? Wachse ich noch? Komme ich Jesus näher in meinem Leben? Gibt es da Veränderungen oder trete ich total auf der Stelle? Lasse ich mich von Jesus herausfordern? Oder rede ich eigentlich nur noch über Sachen, die 5 oder 10 Jahre in der Vergangenheit sind? So, ah, damals, als ich da und da war total toll. Aber die letzten 10 Jahre habe ich Gott eigentlich gar nicht mehr erlebt. Also, wo stehe ich? Rede ich eigentlich nur noch über Vergangenes? Oder kann ich auch sagen, nee, heute weiß ich, dass Gott lebendig ist und er ist noch hier. Ich habe ihn heute, gestern, letzte Woche erlebt. Und ich habe ihn vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren mal erlebt. Wo stehe ich? Waren wir in Italien. Und wir waren so in Genua, das ist so, ja, Norditalien, und wir haben auch ja, Genua besucht. Das ist eine schöne Stadt und wir waren da im Urlaub, wir sind mit dem Auto dahin gefahren und Dann kamen wir Mitte August wieder nach Hause, wir waren gut hier. Und dann sahen wir am 14. August, sahen wir dieses Bild. Genau, da war die Brücke eingestürzt. In Genua. Wir waren 14 Tage vorher über diese Brücke gefahren. Und es war echt so, wir dachten so, oha, da sind wir, da waren wir. Gerade eben erst so. Und gefühlt war so für mich so, okay, diese Brücke war auch schon vor 14 Tagen war die kaputt. Ne? Das ist ja jetzt nicht, die ist ja, da gab es kein Erdbeben, da gab es keine Naturkatastrophe oder sonst irgendwas. Die ist ja einfach so, ist die zusammengestürzt. Die sah gut aus bis zum 14. August. Am 13. war da noch wunderbar, alle sind da drüber gefahren und am 15. war schon Ende. Am 14. auch für diesen Mann da in dem LKW, der konnte Gott sei Dank noch anhalten. Und man denkt so, okay, nach außen sah die Brücke super aus, aber die war auch schon vor 2 Wochen nicht mehr ganz so stabil. Die hielt nur noch durch Gottes Gnade irgendwie zusammen. Und ja, am 14. August 2018 war es dann soweit und dann ist das Ding einfach kollabiert. Und da ist so ein bisschen meine Frage, hey, wo stehe ich denn da? Bin ich wie diese Brücke? Sehe ich so nach außen hin noch ganz toll aus, aber eigentlich ist da schon gar nichts mehr. Und da ist so dieser Punkt, wo ich so mir diese Frage stelle, wenn ich das so lese, ja, Jesus, was würdest du denn zu mir sagen? Nein, dann siehst du nach außen hin gut aus, aber eigentlich bist du schon tot? König David hatte immer wieder ein Gebet, er schreibt das im Psalm 139, da heißt es, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Also dieses Prüfen, dieses Gott um seine Stimme zu bitten, ist etwas total Gutes. So, Herr, zeig mir, wo ich gerade stehe. Bitte hilf du mir, ja, mich neu auszurichten. Das finden wir im Alten Testament immer und immer wieder. Und ja, deshalb lässt ja auch Jesus durch Johannes diesen Brief an diese Gemeinde schreiben, weil er möchte sie aufwecken. Er möchte, dass sie nachdenken und sagt, hey, guck mal, wo ihr seid. Und ich kenne euch. Und so hoffe ich, oder so das erste Gebet, so Herr, bitte erforsche du mich. Zeig mir, wo ich gerade in die falsche Richtung renne. Zeig mir, wo ich gerade bin und ja, sprich du zu mir. Ja, und so ist meine Herausforderung heute Morgen so an euch, an mich auch, die erste, dass man sich einfach mal Gedanken macht, hey, wo stand ich eigentlich vor 2 Jahren? Wo stand ich vor 2 Jahren, als ich in meinem christlichen Leben, in meiner Beziehung zu Jesus, bin ich heute näher bei Jesus oder bin ich heute eher weiter weg? Habe ich da eine Veränderung erlebt? Habe ich Schritte getan im Glauben? Habe ich Herausforderungen getan, wo ich gesagt habe, ja, jetzt habe ich mutig einfach Gott geglaubt und bin nach vorne gegangen, oder ist in den letzten 2 Jahren eigentlich gar nichts passiert? Und ja, da ist einfach meine Herausforderung, dass wir da nachdenken. Und wenn du sagen kannst, ja, alles klar, ich bin voll unterwegs und mir geht's richtig gut, super, bleib dabei, perfekt. Aber wenn du sagst, nee, also die letzten 2 Jahre ist nicht viel passiert, dann ist echt der erste Punkt, wie gesagt, das Gebet, Herr Jesus, zeig mir, wo ich heute stehe. Und das zweite ist, Herr, erweck mich. Heiliger Geist, erweck mich doch bitte wieder. Gib mir deine Kraft, lass mich erkennen und lass mich wieder hören. Schenk mir neues Leben. Jesus hatte diese Botschaft in die Gemeinde in Sardes, du bist tot. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, was soll denn da noch passieren? Ne? Wenn jemand tot ist, dann ist da Ende. Als Jesus sich vorstellt, dieser Gemeinde das schreibt, dann heißt es, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Sardes. Das ist die Botschaft dessen, der die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Mit anderen Worten, mach dem Leiter der Gemeinde bewusst, dass ich die Fülle des Heiligen Geistes habe. In der Bibel heißt es in Römer 8, dass der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der ist nun in uns. Also, der Heilige Geist kann Tote auferwecken. Für Gott ist Tod kein Hindernis. Er sagt diesen Leuten, hey, ihr seid tot. Auf der anderen Seite sagt er aber, hey, wacht auf. Was menschlich gesehen unmöglich ist. Aber für Gott ist das kein Problem. Er erweckt Tote zum Leben. Deshalb ist das hier kein Widerspruch. Er sagt, wacht auf. Und ich möchte euch da wieder rufen. Es gibt ja in Ezekiel gibt's eine ganz tolle Stelle, wo es genau darum geht, dass Gott eben Tote wieder aufwecken kann, dass Gott eben nichts unmöglich ist, wo es nicht darum geht, ah ja, okay, der ist jetzt tot, jetzt ist Feierabend. Und da heißt es in Ezekiel 37, Vers 4, da befahl er mir Weissage über diese Knochen und ruf ihnen zu, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort Jahwes. So spricht Jahwe, der Herr, zu diesen Knochen. Passt auf, ich bringe Atem und Geist in euch, dass ihr lebt. Ich lege Sehnen an euch, lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Dann gebe ich meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin. Und dann lesen wir von Ezekiel. Ich weissagte, wie es mir befohlen war. Während ich das tat, entstand ein Geräusch, ja, ein richtiges Getöse. Die Knochen rückten zusammen, Gebein an Gebein. Dann sah ich auf einmal die Sehnen und Muskeln darauf wuchsen und sich eine Haut darüber bildete. Doch es war noch kein Atem und kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir, weissage dem Geist, Mensch, weissage und sprich zu dem Geist, so spricht Jahwe, der Herr, komm von den vier Winden her, du Lebensgeist, und hauche diese Erschlagenen an, dass Leben in sie kommt. Ich weissagte, wie es mir befohlen war, da kam der Lebensgeist in sie, sie wurden lebendig und standen auf, es war ein riesiges Heer. Ezekiel spricht über das Volk Israel, aber genauso ist es ein Bild dafür, dass Gott eben nicht beim Tod zu Ende ist. Er sagt nicht hier, jetzt ist einfach mal zu Ende und ja, jetzt ist jetzt tot, da können wir jetzt leider nichts mehr machen, sondern für Gott ist es möglich. Und so stellt sich Jesus am Anfang vor, er sagt, ich bin der, der die sieben Geister Gottes in der Hand hält, ich habe die Fülle des Geistes, ich habe Macht über diesen Lebensgeist und ich kann Tote auferwecken. Und ja, deshalb ist das zweite Gebet, Herr Jesus, bitte schenk mir deine Kraft, schenk mir diesen Lebensgeist, dass ich wieder aufstehe und nach vorne gehe. Und eben nicht so, wenn wir diese Brücke in Gibeon, die da kaputt liegt. Und das dritte Gebet ist, Jesus, ich will neu wachsam sein. Ich habe euch schon ein bisschen über die Stadt Sardes erzählt. Und Sardes war auch dafür bekannt, dass sie uneinnehmbar war. In der ganzen Geschichte von Sardes gab es eigentlich nur zwei Situationen, wo diese Stadt eingenommen wurde. Das eine war durch den König Kyros von Persien und das andere durch Alexander den Großen. Diese Stadt galt als uneinnehmbar. Und von daher ist das Ganze auch auch wieder so eine kleine Analogie. Es heißt zum Beispiel bei Kyros gibt es die Geschichte, dass diese Stadt nur eingenommen werden konnte, weil ein Soldat, der aus Sardes, stand an einem Brunnen und ließ seinen Helm in den Brunnen hineinfallen. Und die Perser hörten dieses Geräusch von dem Brunnen und folgten dem Wasser und kamen so in diese Stadt hinein. Und Jesus sagt dieser Gemeinde, hey, wacht auf. Wacht auf und ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und für Sardes war es halt in dem Sinne eben auch so dieser Punkt, hey, Vorsicht, du wirst sehr schnell nachlässig. Diese Soldaten waren nachlässig, sie dachten, ja, uns kann eh nichts passieren, hier gibt es nichts, was uns irgendwie schaden könnte, also brauche ich gar nicht so wirklich aufmerksam zu sein. Und genauso ging es der Gemeinde in Sardes. Wir lesen in der Gemeinde nichts über irgendwelche Irrlehrer, von irgendwelchen Streitigkeiten, von irgendwelchen Angriffen von innen oder von außen. Wir hören gar nichts. Da gab es keine Verfolgung oder sonst irgendetwas. Aber die Gemeinde, sie ist tot. Ich glaube, da sind wir mit der Gemeinde, also so in Deutschland sind wir, glaube ich, ähnlich wie die Gemeinde in Sardes. Uns geht es manchmal ein bisschen zu gut. Es gibt manchmal, ja, hier gibt es jetzt keine Angriffe von außen oder wenn nur sehr, sehr wenige. Haben wir für verfolgte Christen in China, in Korea und ja, auf der ganzen Welt gebetet. Da ist ein Kampf. Und da sind die Leute anders unterwegs, weil sie wissen, hey, wenn ich heute morgen zum Gottesdienst gehe, dann kann das auch bedeuten, dass ich umgebracht werde, weil danach wartet der Bus vor der Tür und der nimmt mich dann mit. Diese Angst müssen wir nicht haben. Das gibt es in Deutschland nicht, dass irgendwer nach dem Gottesdienst abgeholt wird und gesagt wird, ja, du bist ja Christ, also kommst du jetzt ins Arbeitslager. Und so war es auch eben in der Gemeinde in Sardes. Da gab es keine Angriffe. Und so wurden alle Leute ziemlich, ziemlich entspannt und so, ja, ist ja alles nicht so wichtig. Wenn ich mir das heute so anschaue, wir alle haben hier als Christen in Deutschland haben wir ganz viele Möglichkeiten. Wir können rausgehen, wir können evangelisieren, wir können jedes Buch lesen, wir können uns jedes Buch bestellen, wir können uns 1000 Bibeln in den Schrank stellen, wir können uns ohne Ende Predigten anhören und theoretisch müssten wir, ja, Superchristen sein oder ganz viel einfach wissen, aber da fehlt so ein bisschen der Kampf. Ich schaue mit meinem Sohn Noah, also meinem ältesten Sohn, der ist heute nicht hier, schaue ich mir oft gerne so Sportfilme an. Die sind eigentlich alle immer gleich. Es geht eigentlich immer bei so Sportfilmen, geht es immer darum, es gibt entweder einen Athleten oder so eine Mannschaft und am Anfang sind die immer ganz schlecht und dann gibt es Training, Training, Training und dann kommt irgendwann den Endkampf oder das Endspiel und dann gewinnen die natürlich und dann ist der Film vorbei. So sind die alle. Genau. Aber das Coole dabei ist, zu sehen, wie sich die Athleten einfach entwickeln. Und wenn die anfangen zu trainieren, dann gibt es so Veränderungen ihres Charakters. Und genau, wir haben uns Rocky angeschaut, Creed. Und dann ist Rocky der Trainer und er sagt dann halt zu Creed in einem ganz besonderen Moment, er sagt so, wenn du nicht weißt, wofür du kämpfst, dann kannst du auch nicht gewinnen. Das fand ich einen ganz knallen, starken Satz. Wenn du gar nicht weißt, wofür du kämpfst, dann wirst du den Kampf auch gar nicht gewinnen können. Ist total unmöglich. Wenn du nicht vom Kopf her dabei bist, wenn du nicht genau dein Ziel im Auge hast, dann wirst du dich auch nicht anstrengen. Da gibt es ja gar keinen Grund zu gewinnen, da gibt es keinen Grund wachsam zu sein, da gibt es keinen Grund, die Strapazen auf dich zu nehmen, dann wirst du nicht trainieren. Dann wirst du sagen, ja, ist egal, ob ich gewinne oder verliere, das wird mein Leben nicht verändern. Und das fand ich ganz spannend und ich habe so den, ja, zu diesem Satz so ein bisschen, warum lesen wir die Bibel? Warum höre ich Lobpreismusik? Warum bete ich? Warum komme ich zum Gottesdienst? Warum strenge ich mich an? Warum möchte ich anderen Leuten von Jesus erzählen? Wenn ich nicht weiß, warum ich das tue, dann werde ich das irgendwann noch nicht mehr machen. Wenn ich nicht weiß, warum, dann mache ich das irgendwann nicht mehr. Dann gibt es keinen Grund zu kämpfen. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, ich möchte meinen Herrn damit ehren. Ich möchte Jesus damit ehren. Ich möchte ihm zeigen, dass er der Größte ist, dass ich meinen Gott anbete. Es geht nicht darum, irgendwie eine ganz tolle, riesige Gemeinde zu haben. Es geht nicht darum, irgendwen zu beeindrucken, den Opa, den Oma, die Oma, den Ältesten oder wen auch immer, sondern es geht darum, ja, Jesus Ehre zu bringen. Und diesen Fokus zu haben, hey, ich muss wissen, warum ich das tue. Es geht nicht darum, irgendeinen Punkt auf der Liste abzuhaken und zu sagen, ah ja, okay, heute Bibel lesen, Haken dran. Ich habe 3 Lieder gehört, okay. Sondern das Ziel ist, okay, ich möchte Jesus näher kommen und ich möchte ihn einfach anbeten. Es gibt viele Beispiele in der Bibel über so Leute. König David ist auch so eine Person. König David war mutig, als dieser Tag der Entscheidung da war, als er vor dem Goliath stand. Aber er konnte nur mutig sein, weil wir in der Bibel lesen, dass er vorher seine Zeit damit benutzt hat, dass er ganz viele Lobpreislieder gesungen hat. Dass er, wenn er alleine war, da hat er gesungen. Da hat er sich mit Gott beschäftigt. Und als dann dieser Tag der Entscheidung kam, da konnte er nach vorne gehen und sagen, hey, ich kenne meinen Gott. Ich weiß ganz genau, wer mein Gott ist. Und diese Herausforderung, die jetzt da vor mir steht, hey, die ist groß, aber mein Gott ist größer. Ne? In 1. Samuel heißt es, ne? Du kommst mit Speer und Spieß, aber ich komme im Namen des lebendigen Gottes. Und er kannte seinen Gott. Und diese Zeit vorher, könnte man sagen, ah ja, der hing ja nur auf der Wiese rum, hat er irgendwelche Lieder gesungen. Nee, die hat ihn vorbereitet. Der wusste ganz genau, hey, jetzt kommt diese Situation und ich bin mir sicher, mein Gott ist größer, als das alles kommt. Und deshalb glaube ich, ist halt auch dieser Punkt, hey, seid wachsam. Deshalb sagt Jesus hier, hey, seid wachsam, denn ich komme. Das nächste ist, Jesus sagt ja, ich komme, da geht es ja um Jesus, das Gebet, das wir haben, Jesus stärke, was noch da ist. Jesus sagt dieser Gemeinde in Sardis, wenige sind noch da, stärke das, was noch übrig ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, ob ihr gerade total super mit Jesus unterwegs seid oder ob ihr sagt, ah, das ist gerade alles ganz schwierig. Aber diesen Satz, stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Halte daran fest und wende dich ihr wieder zu. Jesus ermutigt hier die Leute in Sardis und sagt so, hey, es gibt noch einzelne Dinge in eurem Leben, die müsst ihr nach vorne bringen. Die müsst ihr daran festhalten. Jesus ruft die Gemeinde auf und sagt so, hey, da gibt es noch Da gibt es noch so einen Hauch von geistlichem Leben in deinem Leben. Arbeite weiter daran. Und das ist meine Frage, was ist das bei uns? Keine Ahnung, bete ich noch abends vorm Schlafengehen? Möchte ich herausfordern, Herr, bete vielleicht auch mal morgens. Ne? Bete nicht nur abends, bete auch morgens. Liest du vielleicht jeden Tag noch einen Bibelvers? Dann liest du heute mal zwei oder schreib ihn dir auf und nimm ihn mit und lerne ihn auswendig. Vielleicht hörst du noch Lobpreismusik. Dann sagst du, nehme ich mir mal ganz besonders Zeit, um einfach Gott anzubeten. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Leute in der Gemeinde oder wo auch immer, wo du sagst, das sind Menschen, die bringen mich näher zu Gott. Dann such Kontakt zu denen. Sag, ich starte mal mit denen auch eine Kleingruppe. Ich gehe da mit hinein. Ich nehme mir Zeit dafür. Dieses Gebet oder dieser Aufruf, stärke das, was noch da ist, was klein ist und lass es wachsen, das sagt Jesus hier dieser Gemeinde. Und das, glaube ich, sagt er auch uns. Und das wäre auch ein Gebet. So, Herr, bitte nimm das, was gerade gut ist. Und lass mich da mehr Zeit hinein investieren, denn ich weiß, das ist genau das, was mich näher zu dir bringt. Ob es große Dinge sind oder nicht. Ich möchte euch aber auch warnen, jetzt sagt nicht, ich lese jeden Tag 4 Minuten Bibel, ab morgen mache ich das 4 Stunden. Kann man machen. Ob das hält, weiß ich nicht. Mach kleine Schritte. Sag einfach, und lese mal ein Kapitel. Oder also macht kleine Schritte in eurem Leben, weil bei großen Schritten fällt man meistens auf die Nase. Das ist einfach so ein Erfahrungswert. Ich meine, ihr könnt das natürlich tun. Es gibt Leute, die bekehren sich und sagen, ich habe einen Leseplan und ich habe in den letzten 3 Monaten die Bibel durchgelesen. Die gibt es. Die habe ich schon mal gehört. Ich habe das noch nicht gemacht. Aber vielleicht seid ihr so, und dann Gott segne euch, haut rein. Aber für alle anderen, kleine Schritte, beständige Schritte sind meistens der bessere Weg zum Erfolg als ein riesiger Schritt. Und da einfach das Gebet auch einfach, Herr, bitte stärke diese kleinen Sachen. Zeig mir, was mir Spaß macht, was mich dir näher bringt, was mir hilft. Und lass mich das ausbauen. Genau, und das letzte Gebet ist, Jesus, ich möchte in Weiß mit dir gehen. Jesus sagt zu der Gemeinde in Sardis, da heißt es, doch selbst in Sardis gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Also mit anderen Worten, hey, da gibt es noch ein paar Leute. Die Gemeinde ist zwar, eigentlich ist sie tot, ne? da ist schon der Deckel zu, aber da gibt es noch ein paar Leute, die haben es nicht beschmutzt. So, das Wort bedeutet, die haben sich nicht mit den Schweinen im Dreck gewälzt. Und Jesus sagt, weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es wert. Wer siegreich ist, wird in weißen Kleidern gehen. Es gibt noch ein paar Leute, die sich nicht von dieser Mentalität dieser Gemeinde angesteckt haben. Die sind noch in dieser Gemeinde und weiße Kleider bedeutet, sie leben ein heiliges Leben. Auch weiter in der Offenbarung lesen wir das. Das sind Menschen, die sich nicht dieser Welt angeglichen haben. Die gesagt haben, so sieht die Welt einige Punkte und so sieht Gott einige Punkte und ich möchte sie so sehen wie Gott. Ich möchte nicht lügen, ich möchte nicht stehlen, ich möchte nicht schlecht über andere Leute reden, ich möchte die Ehe achten, ich möchte Gott nachfolgen. Vielleicht falle ich mal, aber ich lebe in der Vergebung und ich möchte eben geistlich mit Jesus unterwegs sein. Und so sagt Jesus, Herr, es gibt da noch ein paar und das meint weiße Kleider. Weiße Kleider gibt uns Jesus und es bedeutet ja eben in der Nähe von Jesus zu sein. Und da ist so das Gebet, Herr, bitte schenk mir da die Kraft, heilig zu leben. Schenk mir die Kraft, aus deiner Vergebung herauszuleben. Ich finde, manchmal es gibt immer so 2 Fehler, die man so als Christ machen kann. Ich mache mal einen kleinen Abstecher. Nehmt zum Beispiel den Epheserbrief. Im Epheserbrief gibt es 6 Kapitel. In den ersten 6 geht es darum, dass wir gerettet sind aus Gnade. Und im zweiten Teil, in den anderen 6 Kapiteln, geht es darum, wie wir denn jetzt leben sollen als Kinder des Lichts und was das bedeutet. Ne, stiehlt nicht mehr, sondern arbeitet mit euren Händen. Und damit ihr so viel habt, dass ihr den Bedürftigen daraus abgeben könnt. Es gibt die einen, die jetzt sagen, ich lese nur den zweiten Teil. Ne, da gibt es die ganzen Regeln. Und da gucke ich mich, da lese ich mich jetzt ein und sage, ah, okay, hier, da steht, du sollst Vater, Mutter ehren und du sollst nicht zornig zu deinen Kindern sein. Ah, Mist, habe ich alles versaut. Ja, der Zorn Gottes ist auf mir. Ich bin ziemlich mies und oder man wird sehr selbstgerecht. Ja doch, das habe ich alles geschafft und es gibt Leute, die schaffen das nicht und die schmeißen da raus. Die gibt es auch. Und es gibt die anderen Leute, die sagen, ich lese nur den ersten Teil, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich mit dem Heiligen Geist versiegelt bin, dass ich gerettet bin und dass ich jetzt ein Kind bin von Gott. Und die packen die beiden Sachen auseinander. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, immer wieder neu sich bewusst zu machen, ja genau, wir sind Kinder Gottes. Der erste Teil ist ganz wichtig, Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet, nicht aus Werken, sondern aus der Gnade heraus. Wir sind Kinder Gottes durch die Gnade. Und nun sollen wir heilig leben und Jesus ähnlicher werden. Das ist eine große Herausforderung, das braucht den Geist Gottes. Und genau das möchte Jesus uns auch hier sagen. Er möchte, hey, ich möchte, dass ihr in weißen Kleidern geht. Ich möchte, dass ihr das schon tut, was ihr schon seid. Ihr seid Kinder Gottes und nun sollt ihr auch als Kinder Gottes leben. Und dann spricht er, ja, jetzt im Epheserbrief, über Ehe, über Beziehung auf der Arbeit, über Kindererziehung, über ganz viele verschiedene Themen. Und er sagt, hey, da, so sieht das aus, wenn wir Kinder des Lichts sind. Und da beginnt es, wo wir einfach sagen müssen, ja, okay, ich möchte mit Jesus gehen und er darf mich auch ansprechen. Da heißt es hier wandeln in unserem Text. Ich möchte, dass ihr mit mir geht. In der Bibel finden wir Henoch, der mit Gott gewandelt ist und auf einmal wurde er weggenommen. Und es geht darum, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir uns von ihm berichtigen lassen und sagen können, okay, Jesus, du hast die Autorität, in mein Leben hineinzusprechen und wenn was nicht gut läuft, dann darfst du mir das sagen. Und wenn du mir das sagst, dann möchte ich auch darauf hören. Und dann möchte ich diese Sünde auch lassen. Dann möchte ich dich bitten, schenk mir deine Kraft, schenk mir deine Gnade, dass ich damit aufhören kann. Das kann ein Kampf sein. Aber wirklich diese Entscheidung zu haben, Herr Jesus, bitte hilf mir, da weiterzugehen. Genau. Ich bin jetzt über 20 Jahre bin ich jetzt Christ. Und diese Gnade, dass Jesus in unserem Leben ist, also dass er in meinem Leben ist, manchmal vergesse ich, wie wertvoll das ist. Manchmal denke ich, das ist so passiert und dann ging es alles gut und jetzt habe ich eine Familie und jetzt habe ich Kinder und ja, das lief ja alles ganz toll und irgendwie ist das so passiert und ja, das war halt so. Ich glaube, man vergisst ganz schnell, wie oft ein Gott aus ganz vielen dummen Situationen herausgerettet hat, in die man sich so reinmanövriert hat. Man vergisst ganz, also ich vergesse ganz oft, wie er mich verändert hat. Wie er mir auch gezeigt hat, hey, da solltest du vielleicht mal vergeben. Deshalb ist es immer so cool, mit Leuten zusammenzuarbeiten oder Leute ja, neu kennenzulernen, die gerade erst Jesus kennengelernt haben. Ja, in unserer Gemeinde gibt es eine Frau, das war ganz spannend, die hat vor kurzem erst Jesus kennengelernt und sie meinte, ja, durch Jesus konnte ich meiner Mutter vergeben, die jetzt schon gestorben ist, aber ich habe sie gehasst. Und sie hat mich auch gehasst. Also sie hatte eine ganz schlimme Kindheit und sie hatte gesagt, ey, ich bin zum Grab gegangen und konnte ihr einfach sagen, so, ich lasse das jetzt los, ich vergebe. Manchmal vergessen wir, dass wir das als Christen ja tun können, dass Vergebung ja etwas ist, was befreit. Und wo wir vielleicht auch befreit wurden, aber wo wir jetzt so leben in den Tag hinein, also mir geht es manchmal so und denke, ja, das ist ja abgehakt, das habe ich verarbeitet. Aber dass das durch Jesus passiert ist, das vergisst man ganz oft. Und ich glaube, das ist wichtig, sich daran zu erinnern und zu sagen, Herr Jesus, bitte erinnere mich daran, was für eine riesige, coole Sache es ist, dass du in meinem Leben bist und dass du mich veränderst. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und denkst so, okay, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, dass Jesus in meinem Leben ist und dass er mich verändert, dann lade ich dich ein, Jesus kennenzulernen, dass du ihm vertraust und dass du ja von ihm lernst, was es heißt zu vergeben. Denn dann gibt es nämlich noch einen Teil in... Ja, nee, Quatsch, jetzt bin ich zu weit. Ah nein, ich muss einmal durch. Sorry. in unserem Text hier, da heißt es... Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Wer bereit ist zu hören, der höre und das, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus möchte, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Jesus sagt, ich möchte, dass dein Name im Buch des Lebens steht und er möchte, dass auch die Gemeinde, die Leute in der Gemeinde in Sardis, dass ihr Name im Buch des Lebens steht. Deshalb schreibt er das. Deshalb lässt er das schreiben von Johannes. Deshalb sagt er das Johannes und sagt, hey, schick dieser Gemeinde diesen Brief, denn ich möchte, dass sie leben. Und genau darum ist er am Kreuz gestorben, weil er möchte, dass wir leben. Genau deshalb hat er uns ja gerettet, weil er möchte, dass wir leben. Wenn wir ihm egal wären, wenn er sagen würde, naja, na, du bist jetzt tot und da gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr, ja, vergiss es, dann hätte Jesus gar nicht auf diese Welt kommen müssen. Hätte Jesus diese Einstellung gehabt, da gibt es keine Hoffnung mehr, dann hätte er sich gar nicht die Mühe machen brauchen. Aber eben weil er möchte, dass wir leben, schreibt er diesen Brief und er sagt, hey, ich möchte, dass du eben in diesem Buch des Lebens stehst. Weil das Problem ist, wenn du nicht darin stehst, dann ist das sehr problematisch, denn wir lesen in Offenbarung 20, Vers 15, und der Tod und der Hades wurde in den Feuersee geworfen, dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das Buch der Offenbarung ist ein Buch des Gerichts. Es geht darum zu warnen, es geht darum zu zeigen, diese Welt geht dem Ende nahe. Und heute und jetzt geschieht viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und man könnte natürlich daran verzweifeln und sagen, ja, wo ist da eigentlich Gott? Aber wir sehen durch die ganze Geschichte in der Bibel und immer wieder auch Punkte, wo Gott gesagt hat, okay, hier ist der Punkt, hier schaffe ich Gerechtigkeit. Hier gehe ich rein und ja, so mussten die Israeliten ins Exil, weil Gott gesagt hat, hier ist der Punkt, sie haben so viele Sünden auf sich geladen, jetzt muss ich Gericht sprechen. Und das sehen wir eben auch am Ende der Bibel, wo Gott auch, eines Tages wird er sagen, okay, jetzt kommt der große und schreckliche Tag, irgendwann werden wir zur Verantwortung gezogen. Und genau darüber redet Gott hier auch. Und das ist das Buch der Offenbarung, dass es in die Zukunft hineinreicht und sagt, okay, es gibt diesen Tag, wo Gott uns zur Rechenschaft ziehen wird. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du stehst im Buch des Lebens, bist gerettet durch Jesus, oder du stehst da nicht drin und du bist auf der Seite des Satans und seinen Dämonen und seinen Engeln und dann heißt es dann, Kapitel 20, dann wirst du mit ihnen in den Feuersee geworfen werden. Wir könnten viel spekulieren, was dieser Feuersee ist und wie das dann genau aussieht und was das passiert. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Da heißt es, sie werden den zweiten Tod sterben. Das ist der Text. Dann ist Ende. Und da zeigt die Offenbarung ganz klar, es gibt diesen Tag und es gibt Gottes Zorn. Und genau deshalb schreibt Jesus diesen Brief oder sie ist die ganze Bibel geschrieben, weil Gott möchte, dass wir leben. Er möchte nicht, dass wir in den Feuersee geworfen werden. Er möchte nicht, dass wir ja, mit dem Satan und den Dämonen den zweiten Tod sterben im Feuersee, sondern er möchte, dass wir lebendig sind, dass wir leben. Und so ist das dritte oder das letzte Gebet ist, Herr, bitte lass mich mit dir gehen. Lass mich in weiß gekleidet sein. Lass mich in deiner Nähe sein. Und lass mich Vergebung erfahren. Ich würde gerne am Ende mit euch zusammen beten, dass Gott uns das zeigt und ja, dieses Gebet einfach zu unserem machen und sagen, Herr, bitte lass mich von dieser Gemeinde in Sardis lernen. Lass mich in meinen Bus nach Hause fahren heute und lass mich was mitgenommen haben aus dieser Studienphase. Und lass mich da einfach was mitgenommen haben. Und bitte sei du in meiner Nähe. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, Herr, für uns alle, Herr, dass du uns zeigst, wo wir stehen, Herr. Herr, dass du ja die Fassade, du durchblickst die Fassade sowieso, aber lass mich auch meine eigene Fassade durchblicken. Dass du mir zeigst, wo meine blinden Flecken sind. Und ja, dass du mir Leben schenkst, Herr. Dass ich dem Geist Gottes, dass ich dir erlaube, in mein Leben hineinzusprechen und dass du mich veränderst. Herr Jesus, bitte, Vater, lass uns wachsam sein, Herr. Lass uns wachsam sein für den Kampf. Lass uns nach vorne schauen und wissen, dass es um deine Ehre geht, dass es um ja, deine Größe und deine Liebe geht. Und lass uns dafür kämpfen. Vater, lass uns stärken, was klein ist. Die kleinen Pflänzchen, lass sie uns nicht zertreten, sondern lass sie aufwachsen. Lass uns verwurzelt sein in dir und ja, dass wir das Kleine, was noch da ist, dass wir das stärken. Und dass du daraus etwas ganz Großes machst. Und Herr Jesus, möchte ich bitten, Herr, lass uns ja mit weißen Kleidern einfach mit dir gehen. Schenk uns deine Heiligkeit, deine Reinheit, deine Liebe und deine Vergebung. Und ja, lass uns immer dir ähnlicher werden. Veränder du uns und ja, wirke mit deinem Geist in uns, Herr. Darum bitte ich im Namen Jesu. Amen.